Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. In den Wochen vor Weihnachten sind Buchhandlungen so überfüllt, wie man es sich eigentlich das ganze Jahr wünschen würde. Allen elektronischen Geräten zum Trotz werden weiter Romane verschenkt. Wonach die Kunden suchen und welche Entwicklungen Buchhändler gerade beschäftigen, möchte ich mit Herbert Ferlemann besprechen. Er ist Mitinhaber der Buchhandlung Ferlemann und Schatzer in der Günzelstraße in Berlin. Und ich erreiche ihn mitten im Geschäftstrubel am Telefon. Guten Tag, Herr Ferlemann.
Hallo, Frau Albart, guten Tag.
Wonach suchen Ihre Kunden? Nach der Buchpreisträgerin oder eher nach dem Bestseller?
Nach beidem, würde ich sagen. Also die Buchpreisträgerin spielt natürlich eine große Rolle und ist in diesem Jahr zumindest bei uns auch ein Bestseller. Wie überhaupt die Preise, die in diesem Jahr vergeben wurden, finde ich besonders gut ausgewählt waren und auch für unsere Buchhandlung sehr erfolgreich waren. Also ob es Frau Elmiger war für den Deutschen Buchpreis und der Büchnerpreis für Frau Krechel oder der Friedenspreis für Herrn Schlögel, alle waren für uns ja eigentlich dann wirklich auch Verkaufsschlager, was mich sehr freut, weil es ja sehr anspruchsvolle und sehr schöne Bücher sind.
Und wie ist es bei dem Nobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai? Stößt er auch auf Interesse unter Ihren Kunden?
Ja, auf großes Interesse. Natürlich immer mit dem Spruch, ich weiß nicht, wie er heißt und ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber es gibt wirklich ein ganz erstaunlich großes Interesse. Wenn man länger im Buchhandel ist, weiß man, wie schwer sich der Autor bisher getan hat und wie geduldig der Fischer Verlag aber immer wieder auch neue Ausgaben gemacht hat. Und auch das ist eine große Freude, dass das dann klappt.
Möchten Ihre Kunden dann auch Empfehlungen hören? Suchen Sie auch das Beratungsgespräch? Also haben Sie zum Beispiel Wünsche wie, mein Schwager reist viel und liest selten, aber ich möchte ihn trotzdem für einen Roman begeistern?
Ja, das könnte jetzt Originalton aus dem Laden sein. Das ist sehr schön. Ja, das ist, finde ich, eine Veränderung. Also was wir in den letzten Jahren schon öfter festgestellt haben, diese großen Empfehlungslisten oder so Sachen wie das Literarische Quartett, die zünden nicht mehr so richtig. Die Leute wollen wirklich eine private Empfehlung haben. Und das ist einerseits natürlich ein großer Vertrauensbeweis. Andererseits habe ich dann manchmal das Bild vor mir, dass am Weihnachtsabend die Bücher ausgepackt werden. Und also diese große Verantwortung, die man hat für alle Mitglieder der Familie, ein Buch bereit zu haben. Und ich hoffe dann, dass alles richtig geworden ist.
Ja, aber ist ja auch sehr schön. Bekommen Sie denn dann manchmal Rückmeldungen? Also wird dann gesagt, ja, das war wirklich ein gutes Buch für diesen Schwager oder die Schwester?
Ja, unbedingt. Na, unbedingt. Wir sind ja jetzt an dieser Stelle hier seit 18 Jahren und natürlich gibt es ganz viele Stammkunden, die dann auch sagen, das war richtig oder da gibt es wirklich eine sehr gute Rückmeldung. Und das freut dann natürlich sehr und macht dann natürlich auch sicherer, dass man das nächste Mal auch wieder hinkriegt. So. Nein, das ist ein Vorteil, glaube ich, dieser kleinen Buchhandlungen, die dann sehr persönlichen Kontakt zu den Kunden aufbauen können. Ja, und manchmal schon wissen, wenn jemand reinkommt, für wen man jetzt höchstwahrscheinlich gleich was aussuchen muss.
Ja, aber das ist ja auch doch sehr amüsant, weil man selber dann vielleicht über Lektüren nachdenkt. Gibt es etwas, Herr Ferlemann, was Sie jenseits dieser großen Preise und der Dinge, die ohnehin gut laufen, empfohlen haben in diesem Winter, jetzt im Weihnachtsgeschäft?
Ja, es gibt natürlich schon Lieblingsbücher, die man versucht zu verkaufen, auch wenn sie mal schwerer sind oder wenn sie vielleicht nicht so gängig sind. Ein Buch für mich dieses Jahres ist der Jonas Lüscher gewesen, Verzauberte Vorbestimmung. Sicherlich kein ganz leichtes Buch, aber ich freue mich, wenn jemand fragt, er möchte was, was ihn anregt oder was in den Horizont erweitert und man dann sagen kann, ja, das ist ein persönlicher Tipp. Oder auch das Buch von Herrn Haffner, der zum ersten Mal erschienen ist, was er vor fast 100 Jahren geschrieben hat. Eine ganz kleine, hübsche Erzählung und es macht natürlich Spaß, wenn man so etwas dann weitergeben kann, seine persönlichen Lieblinge.
Ja, Abschied hieß das Buch.
Genau.
Spielen dann Klassiker, das ist ja eigentlich fast ein Klassiker, auch wenn es noch nie erschienen ist, eine Rolle?
Ja, es wird schon nach Klassikern gefragt. Man hat es ja auch gesehen bei dem großen Thomas Mann-Rummel, den es in diesem Jahr gegeben hat. So, also ich war wirklich sehr erstaunt, zum Beispiel, wie viel Zauberberge man noch verkaufen kann. Wenn man denkt, in jedem Haushalt steht doch vielleicht schon einer. Nein, es gibt ein großes Interesse auch an Büchern, wo man sicher ist, die bleiben oder die haben einen Wert. Und da gibt es ja auch besonders schöne Ausgaben. Wir haben viele Klassiker aus dem Mare Verlag gehabt, eine ganz wunderbare Auswahl oder auch die ganz oft neu übersetzten Hansa-Klassiker. Das ist ein fester Bestandteil auch unseres Sortiments.
Und natürlich auch gerade zu Weihnachten vielleicht sehr geeignet. Wie ist es denn mit Sachbüchern? Sind die nachgefragt?
Ja, es gibt natürlich ein großes Interesse an Ukraine, Russland. Es gibt ein großes Interesse an Palästina, Israel. Und es gibt natürlich zwei Bücher, die in diesem Jahr besonders erfolgreich sind. Das ist von Suse Bach das Buch Anna über seine Urgroßmutter, eine wunderbare Recherche, der Versuch, das Leben dieser Frau zu rekonstruieren. Und da gelingt uns, was mitzuteilen über Geschichte auf eine sehr unterhaltsame Art. Genauso natürlich wie bei Florian Illis, wenn die Sonne untergeht, dieser Einblick nochmal in die Familie Mann. Das sind große Sachbuchbestseller.
Wie beurteilen Sie denn, Herbert Ferlemann, die Entwicklung auf dem Buchmarkt insgesamt aus der Perspektive des Buchhändlers? Ich erinnere mich, es gab einen Einbruch, gerade was die Verkaufszahlen anging, mit Beginn des Ukraine-Krieges. Hat sich das wieder gegeben?
Natürlich war das ein schwieriges Jahr, das kann man nicht anders sagen. Die Zeiten für den Buchhandel sind schlechter geworden. Das ist einfach so. Es gibt diese Zeitfresser der elektronischen Geräte. Aber ich finde auch, dass sich das Ganze ein bisschen erholt hat. Wir fanden die letzten Monate wirklich wieder deutlich aufregender, interessanter. Auch jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft, muss ich sagen, bin ich sehr angenehm überrascht. Das Buch gehört dazu und die Leute suchen da auch vielleicht nach etwas, was nicht irgendwie so schnelllebig ist und von einem Tag zum anderen was anderes ist. Also ich sehe da eine Besserung.
Welches war denn die verblüffendste Nachfrage in den letzten Tagen? Gab es irgendwann mal eine Überraschung jetzt im Weihnachtsgeschäft für Sie? Auch vielleicht ein Buch, von dem Sie gar nicht erwartet hätten, dass es auf so großes Interesse stößt?
Ich hatte einen Titel, der hieß PPPWR. Das ist irgendwie ein ganz großes, teures Werk, sozusagen, wo ich mich natürlich über die Bestellung gefreut habe, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich da bestelle, was zu einem langen Gespräch mit dem Kunden führte. Und es geht um irgendwelche Verpackungsgeschichten. Also ein Buch, was man nicht unbedingt unter dem, ja, oder vielleicht doch unter dem Weihnachtsbaum erwartet.
Herbert Ferlemann von der Buchhandlung Ferlemann und Schatzer war das. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. Von dem großen Florentiner Giovanni Boccaccio war in diesen Wochen schon mehrfach die Rede, auch hier bei uns. Boccaccio, der gestern 650. Todestag hatte, war neben Dante und Petrarca prägend für die italienische Literatursprache. Er ist der Verfasser des berühmten Dekamerons, mit dem sich junge Leute während der Pestizeit mit Geschichten vertreiben. Sie halten inmitten der Verheerungen an der Kunst des Erzählens fest. Vor allem die Frauen wirken in der Rahmenhandlung domestizierend. Wie Giovanni Boccaccio das Frauenlob in seinen Gedichten gestaltet, kann man in dem Band Auf einer Wiese rings um die Quelle nachvollziehen. Nico Bleutke hat ihn gelesen.
Eine Sommergesellschaft unter schattigen Laubbäumen, Mitte des 14. Jahrhunderts. Zu ihr gehört eine junge Frau, die dem Sprecher des Gedichts auffällt. Ob er selbst Teil der Gesellschaft ist oder heimlicher Beobachter, es bleibt offen. Doch sofort ist er von der eleganten Kleidung der Frau und von ihren schönen Augen, wie es heißt, gefangen. Und bei den Blicken bleibt es nicht. Denn es heißt weiter:
Umgarnte mich mit Schlingen, selbst gesponnen aus ihren losen, blonden, krausen Haaren. Bei Wind auf einer grünen, frischen Wiese, die kleine Engelin. Und Amor hatte noch Leim darin gemischt und spitze Haken.
Man staunt beim Lesen, wie sich die Haare hier in Schlingen verwandeln und Amor ins Spiel kommt und alles noch steigert, indem er die Haare sogar mit spitzen Haken versieht. Doch zugleich meint man sich vage zu erinnern. Hatte nicht schon Dante die Geliebte mit einem Engel verglichen? Und wie raffiniert das Gedicht gebaut ist. So wie sich die Schlingen der Liebe immer weiter zuziehen, spitzt sich die gedankliche Fügung zu und findet ihr Finale in einem schrägen Reim.
Ich weiß, selbst wenn in meine Kraft ich großes Vertrauen hatte, ward ich doch gefangen in diesen so noch nie gespürten Schlingen.
Über die Liebe zu schreiben, erst recht im Gedicht, das hieß im 14. Jahrhundert weniger, die eigenen Herzensergießungen festzuhalten, wie es die Romantiker später nennen sollten, als sich mit einer Tradition auseinanderzusetzen, mit bestimmten Motiven und Genrevorgaben und gleichzeitig alle Mittel der Sprache aufzufahren, um das Gedicht zum Klingen zu bringen. Das Sonett trägt dieses Klingen, Sonare, sogar im Namen. Giovanni Boccaccio hat in der Sonettform sein ganzes Leben lang Verse geschrieben. Auch wenn er vor allem für seine Prosawerke wie die berühmte Novellensammlung Il Decamerone bekannt ist, und die Prosa auch in seiner Selbsteinschätzung stets an erster Stelle stand, ließ ihn das Gedicht nie los. Nun hat der Übersetzer Christoph Ferber zu Boccaccios 650. Todestag eine schöne kleine Auswahl aus den gut 100 überlieferten Gedichten Boccaccios zusammengestellt. 53 Sonette, die allesamt der italienischen Sonettvariante folgen. 14 Zeilen, die in zwei Quartette und zwei Terzette unterteilt sind. Die Entstehungsdaten vieler Boccaccio-Gedichte sind ungesichert. Christoph Ferber hat seine Auswahl als eine Art Stationendrama der Liebe komponiert. Vom Sich-Verlieben geht es über das Verliebtsein und Bewundern zu Lobgesängen auf die Angebetete, bis schon bald die Sehnsucht und vor allem die Martern der Liebe im Vordergrund stehen. Dabei rutscht Boccaccio manchmal auch auf die Metaebene, denkt über das Schreiben nach und bedient dabei den schon aus der Antike bekannten Unsagbarkeitstopos.
Ich spürte, wie sich meine Geister rührten und sie mit Liebe preisen wollten. Aber kann, was ich fühl, ich treffend je beschreiben?
Die meisten der Sonette freilich besingen das Auf und Ab der Liebe. Der Euphorie des Schwärmens folgt schnell die Einsicht in die Vergänglichkeit jeder Liebe, in Schmerzen, die sogar zum Selbstverlust des Liebenden und zu Todesgedanken führen können. Nicht zu reden von Eifersucht und Neid, weil die Liebe nicht erwidert wird. Der Auswahlband ist als Leseausgabe angelegt, die Boccaccios Gedichte einem größeren Publikum näher bringen soll, wie Christoph Ferber in seiner Vorbemerkung betont. Trotzdem muss man auf die Vorzüge einer wissenschaftlichen Edition nicht verzichten. Sie finden sich gleichsam eingeschmuggelt in die gewitzten Anmerkungen und das umfassende Nachwort, beides von der Romanistin Franziska Meyer angefertigt, die eine ausgewiesene Dante- und Boccaccio-Spezialistin ist. Sie zeichnet die Traditionslinie nach, die von der Troubadour-Dichtung und dem Minnesang mit ihren festen Sprachkonventionen und dem ritualisierten Schwärmen und Klagen bis zu Dante führen. Er nutzte vor allem die Volkssprache für seine Gedichte, das Volgare, und wollte gegen das vorherrschende Latein eine eigene italienische Dichtungssprache schaffen. Boccaccio folgt ihm darin, obwohl er gerade in späteren Jahren vor dem Hintergrund des aufkeimenden Humanismus auch das Lateinische verwenden sollte. Dazu lässt er zahllose Gestalten aus der griechischen und römischen Mythologie durch seine Verse wandern, flattern und schwimmen, von der Titanin Thetis bis zu Neptun, dem Gott des Meeres. Über die antike Mythologie und ihre Sinneslust kann er wie nebenbei die Körperfeindlichkeit des Katholizismus kritisch reflektieren. Trotzdem bedient er sich auch beim Hohenlied und anderen Bibelstellen und verbindet zugleich einen moralischen Impetus mit der Geliebten.
So dass, wenn ich im Herzen sie betrachte, mir ist, als wäre ich auf einmal besser.
Obwohl es auch einige allenfalls solide Gedichte in der Auswahl gibt, ist es bewundernswert, wie Boccaccio in seiner Auseinandersetzung mit der Überlieferung immer wieder ganz eigene poetische Funken schlägt. Es mag das Bild einer Eislandschaft sein, das er dem inneren Brennen des Liebenden gegenüberstellt, oder das Herz, das bisweilen im Feuer regelrecht verkohlt. Und ein ums andere Mal zeigt er starke Frauenfiguren, die selbst das Wort ergreifen und dem Schwärmer klarmachen, sie hätten ihn um seine Liebe nicht gebeten. Christoph Ferber hat in seinen Übersetzungen die Metren, meist fünfhebige Jamben, überzeugend nachgebildet. Die Reime fängt er in Halbreimen und Assonanzen ein und lässt so den historischen Abstand spürbar werden, verdeutlicht aber eben auch Boccaccios Können. Denn was für die Schlingen der Liebe gilt, gilt nicht weniger für die Sonette.
So kunstgerecht ist alles dort verknotet.
Wer diesen großen Dichter der Liebe kennenlernen will, der kann sich von Boccaccios Sonetten umgarnen lassen und in dem schön gestalteten Bändchen viele Entdeckungen machen.
Nico Bleutke über Giovanni Boccaccio, auf einer Wiese rings um eine Quelle. Sonette aus dem Italienischen von Christoph Ferber, Dietrichsche Verlagsbuchhandlung, 208 Seiten, 24 Euro. Einige seiner berühmten Kollegen, wie Maxim Gorki zum Beispiel, hielten ihn für das große Ausnahmetalent der modernen russischen Literatur. Gleichzeitig streute er Sand ins Getriebe des realistischen Erzählens im Sinne des Sozialismus. Andrei Platonow. Seine Karriere ging jedenfalls überraschend früh zu Ende. Woran das lag, lässt sich jetzt an drei neu übersetzten satirischen Erzählungen ablesen. Der Staatsbewohner heißt der Band. Cornelius Wühlenkemper weiß mehr.
Josef Stalin persönlich hatte Andrei Platonows 1931 gedruckte Erzählung zugute mit wütenden Kommentierungen versehen. Der Autor sei eine Dumpfbacke, ein konterrevolutionärer Trottel, der nicht Russisch schreibe, sondern irgendein Gebrabbel. Die Wut des kleingewachsenen Großdiktators dürfte nicht nur Platonows Verulkung neuer technokratischer Sprachgebilde geschuldet gewesen sein, sondern vor allem der satirischen Darstellung realsozialistischer Lebenswirklichkeiten. Zugute handelt von einem seelenguten armen Mann, der aus dem Kapitalismus kam und der, wie es heißt, gerade deswegen jeden Egoismus und jede Selbstachtung ablegte. Auf einer Reise durch die russische Provinz will dieser Geläuterte sich ein Bild machen von den Errungenschaften der russischen Revolution.
Dieser Wanderer über das Kolchosland hatte eine kostbare Eigenschaft, derenthalben wir sein Auge für die Beobachtung ausgewählt haben. Und zwar, er war fähig, sich zu täuschen, aber er konnte nicht lügen und behandelte den ganzen gewaltigen Umstand der sozialistischen Revolution so behutsam und keusch, dass er sein Leben lang keine Worte finden konnte zur Erklärung des Kommunismus im eigenen Verstand.
Worte, die den Geist des Kommunismus, sein Ziel und den Weg zu ihm erklären könnten, haben in Platonows Erzählungen allenfalls diejenigen Menschen, die die abstrakten ideologischen Phrasen der Parteilinie nachbeten. In der Erzählung »Zugute« reist der Wanderer, der alsbald aus der Ich-Perspektive berichtet, zu unterschiedlichen Kolchosen in der zentralrussischen Steppe. Als Elektrotechniker legt er hier und da selbst Hand an den revolutionären Fortschritt und versucht gar, allerdings vergeblich, mit dem Kolchosenleiter eine künstliche Sonne in Gang zu bringen.
»Die Staatsmacht ist bei uns ganz wissenschaftlich, aber die Sonne scheint nicht. Sabotage wahrscheinlich.« Was haben wir gebaut und gedacht? Wir werden kein trübes Wetter haben, Blumensträuße werden sprießen und sie steht kalt da. Das ist ja ein Jammer. Unsere Alten hier haben aufgehört, an Gott zu glauben, aber als die Sonne nicht anging, fingen sie wieder an, sich zu bekreuzigen.
Platonows satirische Szenen sind plastisch, beißend und dialogstark, und das wirkt ungemindert auch fast 100 Jahre nach ihrem Erscheinen. Schlechter gealtert ist die Struktur seiner Langerzählung. In Episoden führt er die technische Rückständigkeit und Ineffizienz der Kollektivierung, die ideologische Starre und ausufernde Bürokratie vor. Langatmig wirken zuweilen die detaillierten Betrachtungen über Organisationsform und Entwicklung der Kolchosen. Sie verdeutlichen Platonows Grundaussage. Das neue Staatssystem, seine Ideologie und Sprache kam bei den Bauern der Provinz, wenn überhaupt, nur als unverständliche Befehle der Obrigkeit an. In der titelgebenden Geschichte »Der Staatsbewohner« persifliert er etwa das automatische Wachsen staatlichen Glücks, trotz mangelnder Trinkwasserversorgung und haarsträubender hygienischer Umstände. Durst wird hier sarkastisch gleichgesetzt mit einer höheren Lebensintensität. In der Erzählung »Makar, wie er zweifelt« sinniert Platonows schelmenhafter Antiheld dann darüber, wieso es auf dem Lande nur Stroh, Lehm, Holz und Hanf, aber kein Eisen gibt.
Zu Hause trank Makar vor Schwermut Wasser und bemerkte den herben Geschmack jenes Wassers. Bestimmt gibt es auch deshalb kein Eisen. Makar fiel etwas ein, weil wir es mit dem Wasser trinken.
So wie seine ebenfalls in Ungnade gefallenen Zeitgenossen Michail Bulgakow und Isaac Babel, letzterer wurde 1940 hingerichtet, versuchte auch Andrei Platonow zeitlebens die Gunst der Herrschenden wiederzugewinnen. Das zeigen nicht nur die unvermittelt in seine Geschichten eingefügten Lobpreisungen der Revolution, sondern auch die unterwürfigen Briefe, die er auch an Stalin persönlich richtete. Sie sind im umfänglichen Anhang des Erzählbandes nachzulesen, der auch eine detaillierte Kommentierung sowie ein Nachwort der Übersetzerin Gabriele Leupold enthält. Ihre Übertragung liest sich sprachlich zeitgemäßer, zuweilen aber auch umständlicher als die mittlerweile vergriffene Erstübersetzung von 1987. Manche Satzkonstruktion bleibt gar unverständlich, wobei auch das russische Original sprachliche Unebenheiten aufweist, die Platonow entweder versehentlich unterliefen oder die er absichtlich einbaute, um den gewaltvollen Umbau der Sprache zum Agitationsmittel darzustellen. Andrei Platonows Geschichten über Menschen, die einem Staat gehören, in dem abweichende Meinungen drakonisch unterdrückt werden und Angst das wichtigste Machtinstrument ist, wirken gerade heute bedauerlich aktuell.
Cornelius Wüllenkämper über Andrei Platonow, der Staatsbewohner, übersetzt von Gabriele Leupold, Suhrkamp 205 Seiten, 25 Euro. Klassiker bleiben, haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Einer meiner Weihnachtsklassiker in diesem Jahr ist übrigens The Great Gatsby in der Neuübersetzung von Bernhard Robben. Die Geschichte eines Niedergangs aus dem Jazz Age mit einem gewissen Swing. Let's Break Down lautete schließlich auch das Lebensmotto des Verfassers Scott Fitzgerald. In der Wissenschaft im Brennpunkt geht es heute um die Folgen von viel zu viel Zucker. Einen schönen vorweihnachtlichen Nachmittag mit viel Lesen und wenig Zucker wünscht Maike Albart.